Uns ist in dieser Passionszeit für den heutigen Sonntag das Wort aus 4. Mose 21 gegeben, wo es um die erhöhte Schlange in der Wüste geht, die Mose aufrichten musste, um deutlich zu machen, was dem Volk Israel widerfahren ist und wohin es sich wenden soll, um frei zu werden von der Schuld. 4. Mose 21, ab Vers 4. Da brach das Volk Israel auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Und die Israeliten zogen aus und lagerten sich in Obot. Wir können das überschreiben in dieser Passionszeit mit dem Liedvers Blicke nur auf Jesus. Seele, eil ihm zu. Der für dich gelitten, gibt dir Fried und Ruhe. Blicke nur auf Jesus. Dieser alttestamentliche Text soll uns die Vorschattung auf das, was Gott in Jesus Christus für uns tat, zeigen, aber zugleich auch zeigen, warum das so geschehen musste. Ich möchte da drei Punkte anreißen, die uns aussagen sollen, dass doch das Murren, die Unzufriedenheit, die Ursünde ist des Menschen und dass auch wir leicht immer wieder in diese Ursünde verfallen können. Und das Zweite, dass Sünde, die Unzufriedenheit und das Murren zum Gericht führt. Zum Gericht, das vorübergehend, wenn es nicht aufgehoben wird oder von jemand anderem übernommen wird, zur Trennung von dem Beistand Gottes führt. Und das Dritte, dass wir erkennen können, dass die Sünde in Jesus Christus gerichtet wurde und unser Blick erhoben werden soll auf ihn allein, damit alles Murren, Hadern und jede Unzufriedenheit ein Ende findet. Eine kurze Erklärung darüber, wo sich denn das Volk Israel befand und was hier vor sich ging. Das Volk Israel war ja auf der Wanderung durch die Wüste Sinai, durch diese Insel, Halbinsel können wir sagen, wo sie auch das Wort Gottes empfangen haben, den Maßstab zum guten Leben und die Einladung, dieses Leben wirklich anzunehmen, sich nicht abhalten zu lassen durch irgendwelche Einflüsse von außen, dieses Leben mit Gott eventuell auszuschlagen, dass sie sich nicht abhalten lassen, dieses Angebot anzunehmen. Sie waren auf dem Wege in das Land, wo sie Ruhe finden sollten als Volk. in das Land Kanaan. Und sie machten auf dem Wege mancherlei Erfahrung, Erfahrung des reichlichen Segens Gottes, der sie versorgte mit allem Notwendigen, aber auch die Erfahrung, dass selbst das Brudervolk der Edomiter, das heißt abstammend von Esau, sie nicht anhören und annehmen wollte. Jakob bat dieses Volk, Jakob für Israel stehend, lass mich doch, lieber Bruder, durch dein Land ziehen. Ich will auch nichts von dir wegnehmen. Aber die Nachkommenschaft Esaus sagte, nein, auch wenn du mein Bruder bist, ich gestatte dir das nicht. Ich bleibe auf Abstand zu dir. Es war eine schwere Erfahrung, die Israel machen musste. Von allen anderen Völkern war Israel ja gewohnt, abgelehnt zu werden. Aber von dem eigenen Bruder, dem Brudervolk, da ist man's eigentlich nicht gewohnt. Da erwartet man Solidarität, erwartet man ein Beistand, eine Hilfe gegen die anderen. Ja, diese Erfahrung hat das Volk Israel erstmal sehr niedergedrückt und sehr gedämpft. Und dann kriegten sie noch von dem König von Arad südlich am Toten Meer die Ansage, dass er gegen sie kämpfen würde. Er würde Israel in keinem Fall an seinem Land vorbeiziehen lassen. Und da betete Israel und machte die große Erfahrung, dass Gott sich wieder zu dem Volk bekannte und gab diesen König von Arad und das Volk in die Hände Israels. Aber mit dieser Erfahrung zogen sie nun weiter, mussten einen großen Umweg machen, weil sie nicht durch das Land Edom ziehen konnten, mussten sie wieder südlich laufen, eine große Schleife um das Land ziehen. Und da wuchs in ihnen doch das Murren und der Hader. Warum lässt Gott das zu? Sie murrten, dass sie nicht genügend versorgt würden. Obwohl sie ja nun zuvor auch die führende Hand Gottes erlebt haben in vielfacher Weise. Sie hatten auch schon miterlebt, dass Aaron, der hohe Priester, plötzlich sterben sollte. Er sollte nicht mit in das gelobte Land kommen, und sie wussten auch warum. Weil er Gott nicht geheiligt hat am Haderwasser. Weil er nicht Gott allein die Ehre gegeben hat, so wie Mose an dem Platz auch nicht und deswegen Mose auch nicht ins gelobte Land konnten. Sie wussten, was passiert, wenn man murrt. Aber sie waren nicht einverstanden mit den Wegen Gottes. Müssen wir einverstanden sein mit den Wegen Gottes? Müssen wir Menschen verstehen, was Gott tut? Er selbst sagt durch den Propheten Jesaja, nein, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Sie sind ganz anders. Ihr müsst sie nicht verstehen, aber ihr sollt sie befolgen. Gott hat von Israel nicht verlangt, diese Wege, diese Kurven, die er Israel in der Wanderschaft machte, verstehen zu sollen. Er verlangte Glauben. Er verlangte Beugung vor dem lebendigen Gott. Er verlangte Dankbarkeit. Und ich denke, in dieser Passionszeit sind auch wir wieder aufgerufen, ganz neu diesen Punkt in unserem Leben zu suchen und zu entdecken. Gott verlangt von dir und mir nicht, dass wir ihn verstehen oder seine Handlungen verstehen. Er verlangt nicht, dass wir verstehen, warum wir zum Beispiel aufs Krankenlager gelegt werden. Das müssen wir nicht verstehen. Wir sollen aber vor ihm bleiben in der Dankbarkeit und sagen, Herr, du hast recht. Das Volk Israel hatte ja die Versorgung bekommen. Es war ja nicht so, dass Gott dies Volk übersehen hatte. Obwohl sie behaupteten, nicht rechte Speise zu haben, die sei mager. Und sie fingen an zu murren gegen Gott und gegen Mose. Warum, Gott, hast du mich diesen Weg geführt? Warum, Mose, hast du diesen Willen Gottes an uns vollführt? Warum, wir müssen etwas essen, was immer das Gleiche ist? Dabei war dieses Manna, womit Gott sein Volk versorgte, gut. Die beste Speise, die das Volk überhaupt haben konnte. Wir lesen ja in der Schrift, in 2. Mose 16 können wir das nachlesen, dass dies Manna so gut schmeckte, wie Koriandersamen süß schmeckte, wie Honig. Angenehm. Und man konnte Manna verarbeiten in verschiedener Weise. Man konnte es backen oder auch kochen, so wie es der Einzelne haben wollte. Und wir lesen auch in 2. Mose 16, jeder sammelte so viel, wie er wollte, wie er brauchte. Es war also für keinen zu wenig da. Es war genau das richtige Quantum, der wunderbare Geschmack, die Freiheit, es zu bearbeiten in verschiedenen Weisen, und sich darüber zu freuen. Also, es war gar kein Mangel vorhanden. Aber es war eine eigene Vorstellung im Leben der Israeliten da, in welcher Vielfalt sie versorgt werden müssten. Nicht nur Manna. Wir möchten ein Fünf-Gänge-Menü. Wir möchten ein variables Essen. Wir möchten nicht jeden Tag dasselbe, sondern wir möchten so einen Speiseplan für die Woche. Das schmeckt mir nicht. Jenes will ich haben. Das sind nur Synonyme dafür, dass wir mit vielen Situationen unseres Lebens auch so umgehen und sagen, Herr, das schmeckt mir nicht. Die Situation will ich nicht. Ich will es gern so haben, Montag so, Dienstag so, Mittwoch so. Dein Plan ist mir zu einseitig. Und wir können uns lebhaft vorstellen, wenn wir so reden wie das Volk Israel, dass der Schöpfer, unser Schöpfer, nicht tatenlos zusehen kann. Wir sind Staub. Wir sind Geschöpfe, wir sind Gefäße und er ist der Schöpfer. Und wir bezichtigen ihn manchmal, dass er falsch handelt. Wir handeln richtig, sagen wir. Israel meinte, wir haben recht. Den Speiseplan, den wir wünschen, das ist der richtige. Die Führung, die wir wünschen, das ist die richtige. Herr, du führst uns schlecht. Und Mose, dein Knecht, macht sich damit auch noch eins. Merken wir, dass es da Parallelen geben kann, auch in unserem Leben? Israel sollte ja ein heiliges Volk sein, abgesondert für Gott. Aber nun waren wieder weltliche, menschliche Zielsetzungen eingeflossen. Christen, Kinder Gottes sollen abgesondert leben, innerlich, für ihren Heiland. Und oftmals weichen sie ab, indem sie wieder eigene weltliche Zielsetzung haben. Menschliche Zielsetzungen, die vor das Wort Gottes gestellt werden. Murren, Unzufriedenheit, Undankbarkeit, das ist ein Ausdruck der Sünde. Denn wir lesen noch im Neuen Testament, 1. Thessalonicher 5, 18, Seid in allen Dingen dankbar. In allen Dingen. Gott fordert uns auf, für alles Dank zu sagen. Auch für das, was wir nicht verstehen. Auch für das, was uns vielleicht manchmal langweilig vorkommt. Da, wo wir meinen, da müsste mehr Abwechslung rein. Und Gott gibt sie uns nicht. Sag Dank in allen Dingen. Das Murren ist doch ein Anzeichen dafür, dass Israel seinen Zustand nicht erkannte und die Sündhaftigkeit im Leben des Volkes nicht wahrnahm. Unser Murren kann gleichfalls ein Anzeichen sein, dass wir nicht mehr daran denken, wer wir waren, wer wir durch Jesus Christus geworden sind, dass wir Sünder waren. Gott spricht durch Jeremia in dem Buch der Klagelieder und weist ganz genau darauf hin, worüber ein Mensch, wenn er überhaupt murren will, murren kann. In Klagelieder 3, Vers 39 heißt es, was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder, wenn er murren will, murre wider seine Sünde. Und er soll sagen, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Das soll geschehen. Gott sagt, wenn du murren willst, dann murre wider deine Sünde, deine Unzulänglichkeit, dein Ungehorsam. Murren kann auch ein Zeichen sein mangelnder Barmherzigkeitsgesinnung. Wir lesen in Lukas 19, dass sich Jesus über alle erbarmte, die Hilfe brauchten und wollten. Und da war zum Beispiel dieser Zöllner Matthäus. Dieser Zöllner, Zachäus, saß auf einem Baum und suchte einen Kontakt mit Jesus, weil er von ihm gehört hat, wenn einer helfen kann, dann nur der. Und was tat Jesus? Er rief Zachäus von dem Baum und kehrte in sein Haus ein, in das Haus eines Sünders. Wie reagierten die frommen Leute? Es steht dort geschrieben, sie murrten, weil Jesus bei einem Sünder einkehrte. Keine Barmherzigkeit für die Leute. Zu dem darfst du nicht gehen. Wenn du wüsstest, was der für einer ist, wenn du wüsstest, was das für eine Frau ist, mit der darfst du nichts zu tun haben. Separiere dich. Sie murrten, die frommen Leute, dass Jesus so barmherzig war. Murren kann auch ein Mangel im Suchen nach dem Segen Gottes für das eigene Leben sein. Als in Johannes 6 der Herr Jesus sprach, dass er das wahre Brot ist, das vom Himmel gekommen ist. Mit anderen Worten, ihr braucht mich, den Sohn des lebendigen Gottes. Ich muss für euch gekommen sein und bin für euch gekommen. Ohne mich geht ihr verloren. Da heißt es dann wieder in Vers 40 und 41, und die Frommen murrten darüber, dass er das gesagt hat. Mit anderen Worten, was willst du eigentlich von uns? Wir sind doch gut. Warum sollen wir denn auf dich achten, der du als Brot, wie du sagst, vom Himmel gekommen ist? Das Brot, was wir in der Wüste gegessen haben, Manna, das hat wohl nicht genügt. Denn du sagst ja, die Menschen sind trotzdem gestorben, aber wer mich aufnimmt, der wird leben. Sie murrten, wir brauchen dich nicht. Wir haben es nicht nötig. Das kann auch dahinter stecken, im eigenen Leben? Murren, Unzufriedenheit kann auch ein Ausdruck der Ungeistlichkeit sein. Judas, der Bruder des Herrn, schrieb über verschiedene Gläubige, solche, die sich in der Gemeinde aufhielten, dass sie ständig am Murren sind. Und dann begründet er das so in Judas, Vers 8 und 16. Es sind diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Vers 16, diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Dabei leben sie nach ihren Begierden, ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Es sind also Menschen, die in das Murren und Hadern verfallen, die sich gar nicht der geistlichen Führung Gottes unterstellen wollen. Und das kann auch mitten in der Gemeinde passieren. Darum hat man so vieles auszusetzen. Murren ist eine Ursünde. Und wir können das schon am Anfang der Bibel lesen, dass Adam und Eva, und hier in dem Falle verführt sonderlich Eva, sich nicht genügen ließen an dem, was Gott gegeben hat. Gott sagte, ihr könnt von allem essen, was dort ist, nur von dem Baum mitten im Garten Eden nicht. Ja, genügt denn das nicht? Es kam ein Murren auf, was die Schlange hervorbrachte und Eva provozierte, nicht zufrieden zu sein. Bitte murre, sage, das ist nicht genug, Gott, was du mir gegeben hast. Sage, du hältst mir etwas zurück. Und sie sah an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er klug macht. Oh, das fehlt mir ja. Gott hat mir das nicht gegeben. Das ist ja unerhört. Deswegen muss ich mir nehmen, was mir zusteht. Er macht mich klug, dieser Baum. Und sie nahm die Frucht und wollte ergänzen, was ihr Gott angeblich vorenthalten hat. Murren ist die Ursünde. Und es wurde ihr zum Schaden. Im Neuen Testament lesen wir ja, dass wir alles ohne Murren und Zweifel tun sollen. Und Paulus schreibt ja an die Korinther und sagt, achtet bitte darauf, was ihr im Alten Testament lest. Ja, das ist ja zu einem gewissen Vorbild und Beispiel gegeben, dass ihr nicht dasselbe tut, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Denn Sünde führt zum Gericht. Als das Volk Israel sagte, Herr, du machst Fehler, du gibst uns nicht, was gut ist, da sandte der Herr feurige Schlangen unter sie, dass diese sie bissen und sie starben. Und sie starben. Murren hatte den Tod zur Folge. Auflehnung gegen Gott bringt nicht Segen, sondern Fluch. Die Sünde betrügt immer. So wie wir auch sagen, dass alles ans Licht kommt, was im Verborgenen ist, und es wird vom Licht gestraft. Auch Paulus merkte das in seinem eigenen Leben. Er sprach ja im Römerbrief darüber, dass er versuchte, das Gesetz zu halten, was Gott gegeben hat, und meinte dadurch vollkommen zu werden. Aber er stellte fest, diese Einstellung ist Sünde und die Sünde betrügt. Wo er dachte, dass er Leben empfängt, empfing er den Tod. Der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Aber das Volk erkannte und das haben wir auch dankbar gelesen, erkannte, dass es falsch gehandelt hat und bat nun Mose, dass er Gott bitten sollte, eine Hilfe zu schaffen. Und Gott gab sie und gab zunächst für das Volk eine sichtbare, vorübergehende äußere Hilfe, die aber zugleich ein Hinweis auf die Passion Jesu sein sollte, diese ewige Hilfe. Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie hoch auf. Richte sie hoch auf. Ich dachte bei diesen Worten an die Worte Jesu, des Menschensohn muss erhöht werden, hoch aufgerichtet werden. Jeder soll sehen, was dort geschieht. Nicht nur im Winkel, im Verborgenen, eine eherne Schlange, die man vielleicht suchen muss und vielleicht dann darauf schauen kann, sondern jeder soll das Resultat der Sünde sehen. Richte sie hoch auf. Und wenn ich hoch aufgerichtet bin, sagt der Herr Jesus, dann lade ich alle ein. Ich will alle zu mir ziehen. Sie sollen alle in den Genuss der Vergebung kommen. Mose tat es, was Gott gesagt hat. Und alle, die nun Aufblick hatten zu dieser Schlange, Symbol der Sünde, wurden gerettet. Das tödliche Gift der Sünde konnte die Menschen dann nicht mehr umbringen. Und so sagte der Herr Jesus auch dreimal im Evangelium, es kommt die Zeit, dass ich erhöht werde. Und alle, die auf mich blicken, die werden vom tödlichen Biss der Sünde gerettet. Sie werden in Ewigkeit leben. Denn des Menschensohn wird nicht nur sterben für die Sünde, sondern auch auferstehen von den Toten. Alle, die da glauben, werden gerettet. Das ist allerdings auch jetzt in der Passionszeit eine neue Aufforderung an uns und ein Überdenken, ob wir Gott bedingungslos glauben. Wir lasen in dieser Geschichte für das Volk Israel alle, die im Glauben Aufblick hatten, die nicht nur die Schlange sahen, sondern auch dem Wort Gottes glaubten und dem glaubten, was Gott für das Volk getan hat. Und was er tun will, die wurden gesund. Viele Menschen haben ja ein Kreuz. Sie haben ein Kreuz zu Hause in ihrer Wohnung hängen. In manchen Ländern, Bundesländern, stehen die Kreuze sogar auf der Straße oder am Feldrand. Kreuze gibt's viele. Sie werden auch gesehen. Es gibt Kruzifixe, da ist dann der Leib des Gekreuzigten zu sehen. Heißt das aber, dass alle, die diese Kreuze sehen, gerettet werden? Nein. Nur wer glaubt, was dort geschehen ist, soll gerettet werden. Darum lesen wir ja gerade im Johannesevangelium diese parallele Aussage des Herrn Jesus zu diesem Geschehen in der Wüste. Johannes 3, Vers 14 und weitere, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn auch erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Glauben heißt doch Vertrauen. Und so steht auch im Hebräerbrief, ohne Glauben kann niemand Gott gefallen. Das Ansehen des Kreuzes allein tut's noch nicht. Sondern der Glaube, dass meine Sünde durch das Kreuz Jesu getilgt ist. Es geht auch nicht um einen abstrakten Glauben, der da sagt, na ja, Jesus ist da gestorben. Für die Menschheit, nein, du Du musst glauben, dass er für dich gestorben ist. Für deine Sünden. Alle, die in Israel bekannten, dass sie gesündigt haben und nun durch die Sünde geschädigt worden sind und auf die Schlange blickten, wegen ihrer Sünde, die sollten gesund werden. Nicht der Blick allein, sondern der Glaube, dass ich persönlich gerettet werde. Darum heißt es auch in der Schrift, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Oder im 1. Johannes 1, wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu. Er ist gerecht, dass er vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und als Johannes der Täufer die Menschen in Israel rief und aufmerksam machte, dass dort der Messias, Jesus Christus, kommen würde, der Erlöser, heißt es, sie kamen, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Sie sind nicht einfach ins Wasser gesprungen und sagen, na ja, gut, bin nass geworden, war gut, jetzt gehöre ich dazu. Nein, sie bekannten, ich muss es tun, weil ich ein Sünder bin. Meine Sünden müssen getilgt werden. Und dann wurden sie getauft und waren vorbereitet auf die Begegnung mit ihrem Heiland. Das Bekenntnis ist also wichtig. Und die Vergebung lässt dann nicht auf sich warten. Die Gnade hilft aus allen Sünden. Der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes in Jesus Christus ist das ewige Leben. Darum sagt der Herr Jesus, ich bin ja der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ich hatte in dem 10. Vers dann gelesen, nachdem dies Wunder wieder geschehen war in Israel, geschah auch etwas Neues. Sie zogen weiter. Sie konnten weiterziehen mit einer ganz neuen Perspektive. Gott hat uns geheilt. Er hat uns angenommen. Er hat die Plage von uns genommen. Wir dürfen wieder das Ziel vor Augen haben. Weiterziehen heißt Ziel vor Augen haben. Als Christen in dieser Zeit können wir nur weiterziehen, wenn wir das ewige Ziel vor Augen haben. Wenn das uns aus dem Fokus genommen wird, bleiben wir stehen, bleiben wir hängen, müssen Falsches tun, das Ziel vor Augen haben. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, so heißt es auch in einem Lied. Wenn unser Verhältnis mit Gott in Ordnung ist, durch Vergebung der Schuld in Christus, dann können wir auch mit Paul Gerhardt sagen, ja, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Hab ich das Haupt zum Freunde und ich bin geliebt bei Gott, was kann mir tun dann der Feinde und der Widersacher Gott? Was kann mir dann geschehen, wenn ich Aufblick habe zu Jesus und mein Verhältnis zu ihm geordnet ist? Sein Kreuz ist mein Kreuz, sein Blut bedeckt meine Schuld. Darum lasst uns aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.